Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Ausgabe, neuen Folge Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Wir hatten einige Termine zuvor, die uns mehr in den Süden geführt haben. Heute haben wir wieder die wunderbare Situation, auch den Norden, konkret den Nordwesten, als Gast zu haben. Ich freue mich heute sehr, Herrn Bernhard Witter, Sprecher der Geschäftsführung der Treuhand Weser Ems, als Gesprächspartner in unserem Podcast begrüßen zu können. Schon mal an der Stelle ein herzliches Hallo, Herr Witte.
Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Immer gerne, im Nordwesten sowieso. Und wir haben uns zusammen einen, finde ich, spannenden Rahmen gegeben für unser Gespräch. Wir wollen so ein bisschen das Thema Technologie und Steuerberatung auch im Kontext, im Zusammenhang mit Großkanzleien und eine solche sind sie ja, anschauen. Deswegen die große Überschrift Tech, wie Technologien auch Großkanzleien verändert. Ja, Sie haben schon Hallo gesagt, das war sehr freundlich. Ich würde Sie ganz herzlich bitten, Herr Witte, sich als Person und auch als ja, Ihr Unternehmen kurz vorzustellen, damit diejenigen, die sich noch nicht persönlich kennen, auch einen Eindruck bekommen von Person und Kanzlei.
Super, das mache ich gerne. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, mein Name ist Bernhard Witte. Ich bin 47 Jahre alt, eine Frau, zwei Töchter. Ich bin von Haus aus Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, seit 2009 hier bei der Treuhand Weser Ems in Oldenburg, seit 2017 Gesellschafter und jetzt noch fast ganz frisch seit dem 01.01.2024 als Sprecher der Geschäftsführung implementiert. Unsere Gesellschaft Treuhand Weser Ems ist 1922 gegründet. Wir sind also schon eine sehr alte Prüfungsgesellschaft, ursprünglich mal Teil der jetzigen Oldenburgischen Landesbank, haben durch Fusionen und einige andere Dinge uns vergrößert, sind jetzt 20 Geschäftsführer und Partner und mehr als 270 Mitarbeiter in Bremen, Oldenburg und Wildeshausen. Und unser Leistungsspektrum umfasst Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Unternehmensberatung, IT-Beratung, Entgeltabrechnung und natürlich noch viele weitere Spezialthemen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und auch weiter bearbeiten.
Ja, ich denke, das gibt auch den Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht so in ihrer Region unterwegs waren oder unterwegs sind, auch einen guten Einblick. Also nochmal Stichwort auch Großkanzlei, das haben wir uns auch gemeinsam und auch sehr breit aufgestellte Kanzlei auf die Fahne geschrieben für den heutigen Termin. Ausgangspunkt und was uns auch zusammengeführt hat für den Podcast ist der Wettbewerb Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Sie haben sich jetzt im letzten Jahr für dieses Jahr wieder erneut beworben. Ja, an der Stelle stelle ich immer gerne die Frage, was waren die ganz grundsätzlichen Überlegungen, die Sie jetzt wieder dazu bewogen haben, mit dabei zu sein? Man kann Ihnen ja auch gratulieren als Sprecher der Geschäftsführung, aber als Unternehmen. Sie haben das Siegel auch wieder erhalten. Aber ich glaube, es ist spannend zu hören, was ist da die Motivation dahinter?
Also, wie gesagt, ich bin ja neu in dieser Position und hatte bisher ja wenig Berührungspunkte zu Siegeln und Auszeichnungen. Und ich war bisher eher so der Meinung, wenn ich zu meinem Zahnarzt oder zu meinem Allgemeinmediziner gehe, dass man nur genug Geld auf den Tisch legen muss und dann bekommt man auch ein Siegel. Und ich wollte mal einen Einblick bekommen von Experten, die unsere Branche kennen, also einen wirklichen Vergleich anstellen können. Und dabei war mir das Siegel eigentlich weniger wichtig, vielmehr wollte ich mal so eine Wasserstandsmeldung bekommen und mal schauen, wo stehe ich denn eigentlich im Vergleich zu den Marktbegleitern. Und zwar nicht zur Industrie, was ja ganz oft bei anderen Siegeln so der Fall ist, mit denen wir uns dann messen, sondern direkt mit Berufskollegen, mit Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, bestenfalls in unserer Größenordnung, noch besser auch in unserer Region, um mal zu gucken, sind wir auf Augenhöhe, müssen wir noch was anpassen. Und die Online-Befragung vom Steuerberaterverband fand ich da ein sehr gutes Tool. Und auch unser Gespräch im Anschluss an die Befragung, die Analyse und die Auswertung, die hat mir viele Dinge gezeigt, die ich vielleicht vermutet habe, vielleicht geahnt habe, aber auch viele Dinge, die ich noch nicht wusste. Und die haben es für mich greifbar gemacht. Also sie haben mich da auf einige Ideen gebracht, die jetzt schon langsam Gestalt annehmen. Das muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen würde ich auch gerne, auch wenn wir vielleicht mal nicht das Siegel bekommen, weiterhin an Ihrer Befragung teilnehmen, weil man wirklich sehr gute Einblicke kriegt, wo steht man eigentlich im Vergleich zu den anderen Marktbegleitern.
Ja, vielen Dank für die einerseits sehr positive Einschätzung, aber natürlich auch direkte Rückmeldung, auch auf die ja, individuellen Blickwinkel. Und ich gerade, was Sie auch geschildert haben, nochmal auch vor dem Hintergrund ja, Ihrer neuen Funktion, warum ist das da spannend und wichtig? Ja, wir wollen aber gar nicht nur über Steuerberatung im eigentlichen Sinne heute miteinander sprechen. Wir haben uns so ein bisschen das Trendthema, kann man sagen, künstliche Intelligenz, Automatisierung, Technologie insgesamt ja, auf die Fahne geschrieben mit dem Schwerpunkt für heute. Und Sie sind ja eine breit aufgestellte Kanzlei, wie Sie in der Vorstellung dargestellt haben. Und Sie setzen ja in allen Geschäftsfeldern auf eine konsequente Digitalisierung und ja, sind ja auch schon in der ersten Überlegung zur Nutzung künstlicher Intelligenz. Mal sehr persönlich gefragt, Herr Witte, warum ist Ihnen dieser Aspekt persönlich so wichtig, dass Sie bezieht sich als an Sie als Person, aber bezieht sich natürlich auch an die Steuern Weser Ems als Gesellschaft.
Also das hat für mich mehrere Aspekte. Einmal, ich nenne es mal die alte Leier Fachkräftemangel. Also das zwingt uns ja dazu, die Arbeit anders zu organisieren und so viel wie möglich nicht fachliche Administrationsaufgaben zu digitalisieren und zu automatisieren. Und Digitalisierung heißt für mich auch, nicht nur alles in Prozesse gießen und alles am PC erledigen, sondern Digitalisierung ist für mich auch eine Chance, um Wissen zu teilen und transparent zu machen. Bisher war es ja so, die Kollegen in einem fortgeschrittenen Alter haben von ihren Erfahrungen profitiert. Und wenn ich es schaffe, dieses Wissen zu bündeln und verfügbar zu machen, dann können auch junge Kollegen von diesem Wissen partizipieren und im Endeffekt schneller zum Ziel zu kommen. Und mir persönlich ist noch wichtig, ich glaube, dass viele junge Kollegen ein Konzept und eine Stütze brauchen. Gerade wenn Sie am Anfang Ihres Berufslebens stehen, wie was funktioniert, weil die Aufgaben und das Leben dann doch recht komplex ist in der Steuerberatung. Und dafür ist es einfach wichtig, dass wir digitalisierte, workflow-gestützte Prozesse haben, um dann auch eine gute Leistung bringen zu können und um die Kollegen dann an die Hand nehmen zu können.
Jetzt haben Sie ja schon Punkte angesprochen, die fast mal in der zweiten Frage
Ja.
aufgreifen wollte, aber vielleicht können Sie da noch mal ein Stück tiefer gehen, weil die zuhörenden Kollegen immer sagen, wir würden es gern ganz praktisch. Sie kennen sich ja und Ihren Berufsstand. Deswegen, Sie haben sich da auf den Weg gemacht, die Digitalisierung ja konsequent zu nutzen, auch neue Möglichkeiten zu nutzen. Was haben Sie für sich als einerseits Erfolgsfaktor, auf der anderen Seite vielleicht aber auch schon als Herausforderung, man kann auch sagen, Stolperstein für sich entdeckt?
Ja, um ehrlich zu sein, wir sind ja in den einzelnen Geschäftsbereichen recht heterogen aufgestellt. Also ein Rechtsanwalt macht was anderes als eine IT-Beratung. Eine Kollegin aus der Entgeltabrechnung macht was anderes als die Kollegen aus der Wirtschaftsprüfung. Und so ist es auch bei uns so, dass die Kollegen, die halt ein hohes Auftragsvolumen haben, natürlich auch eine höhere Digitalisierungstiefe haben als vielleicht andere Geschäftsbereiche. Und das macht es auch so schwer, so schnell voranzukommen. Also wir haben in der Vergangenheit immer versucht, so eine 100%-Lösung für alle Geschäftsbereiche zu finden. Und das hat uns dann wirklich an Geschwindigkeit und Beweglichkeit eingeschränkt, weil wir versucht haben, immer alles für alle aufzunehmen. Und meines Erachtens ist für die Zukunft wichtig, dass wir die Prozesse je Geschäftsbereich aufnehmen und dann einzelne Prozesse digitalisieren und einzelne Bausteine digitalisieren und gegebenenfalls auch das dann mit speziellen Anwendungen und spezieller Software machen. Das ist, glaube ich, für uns der Erfolgsfaktor, so glauben wir zumindest, und wollen uns so auf den Weg machen. Und Stolpersteine hatte ich gerade schon erwähnt. Bisher war es immer das Thema, wir haben eine One-Fits-All-Lösung gesucht und die gibt es halt nicht, wenn man sehr heterogen aufgestellt ist. Da muss man ehrlich zu sich selber sein und sagen, gut, dann versuche ich es jetzt halt granularer zu machen, um dann schneller voranzukommen.
Ja, vielen Dank für den direkten, das mag man praxisbezogenen Eindruck, auch nochmal die Reflexion auf das bisherige Verhalten. Wo gehen Sie da auch neue Wege? Jetzt sind Sie ja eine sehr interdisziplinäre Unternehmung. Wir sprachen es an. Sie haben gerade gesagt, wenn man mal einzeln die Geschwindigkeiten und auch die Reifegrade anguckt, dann ist es eine Herausforderung. Wo sehen Sie denn noch Chancen, Möglichkeiten, ja, auch die Digitalisierung zu nutzen, um den interdisziplinären Ansatz Ihres Hauses, also auch die stärkere Vernetzung der einzelnen Geschäftsfelder, gut zu unterstützen?
Also ich glaube, KI und Digitalisierung kann uns in vielen Bereichen bereits punktuell helfen. So, also die Entwicklung wird da auch weiter voranschreiten und viele Bereiche zusammenbringen. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass die großen Literaturrecherchedienste noch irgendwie noch kein richtiges Preismodell gefunden haben, um ihre Dienste komplett KI-getrieben anzubieten. Das wäre dann aus unserer Sicht der nächste Hebel, der zum Beispiel die Rechtsberatung und auch die Steuerberatung zusammenbringt. Grenzen, finde ich, sind aktuell noch da, wo Systeme aufeinandertreffen. Also wo Schnittstellen eingerichtet werden müssen. Das funktioniert im Moment noch nicht so gut, sei es von der KI aus. Auch wo Daten aus Vorsystemen übernommen werden müssen. Thema bei uns wird auch sein, das Qualitätsmanagement, die zu digitalisieren und quasi KI-getrieben durchzuführen. Das ist im Moment noch nicht ganz einfach. Es gibt zwar ein paar Anbieter, die für Lagebericht und Anhangprüfungen da Systeme und Software anbieten. Das ist aber noch nicht das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, dass das könnte ein Thema werden, was noch einen Hebel ansetzt. So eine ganzheitliche Lösung für Erklärung von Steuererklärungen, Prüfungsberichten etc. ist mir noch nicht bekannt. Wenn das kommt, glaube ich auch, dass das ein richtig großer Baustein werden wird. So als Herausforderung, glaube ich, haben wir im Moment alle, wie alle im Berufsstand, mit dem Datenschutz zu kämpfen. Das lässt irgendwie noch keinen vollständigen freien KI-Einsatz zu. Ja, alle im Berufsstand, mit denen ich bisher gesprochen habe, die haben in ihren Kanzleien OpenAI, ChatGPT und andere KI-Lösungen, die offen sind, mit Mandantendaten untersagt. Das schränkt die Kollegen natürlich ein. Und wenn die jungen Kollegen oder auch die älteren Kollegen Abfragen stellen, muss man dann wirklich aufpassen, was da für Antworten rauskommen. Ja, also die sind entweder sehr oberflächlich oder mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, auch das wird sich im Laufe der Zeit dann geben. Wir persönlich testen gerade eine KI-Lösung und zwar auf unserer Infrastruktur, auf unserem Server. Im Moment versuchen wir damit, unsere Mandantendaten und unsere digitalisierten Akten im DMS besser zu sortieren, besser durchsuchbar zu machen. Aber auch diese Weiterentwicklung, die kostet natürlich Zeit und Kapazität, die wir ehrlich gesagt an anderer Stelle auch ganz gut gebrauchen können.
Das kann man sich bei der Arbeitsbelastung der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung im Moment gut vorstellen. Sie haben aber auch so einen Aspekt angesprochen, den ich gerne nochmal im zweiten, ja, Blick auch aufgreifen würde. Sie haben ja schon ein bisschen auch nochmal in die Kultur des Unternehmens reingeguckt. Sie haben die lange Tradition, also in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet, ja, und sicherlich auch bei 270 Beschäftigten eine sehr vielfältige Belegschaftsstruktur. Das heißt ja auch nicht nur der rationale, der sachliche Aspekt, wie bringen wir die Technik zusammen, sondern die Frage auch, ja, wie bringen wir unterschiedliche Kulturen zusammen? Ja, was sind da Ihre Erfahrungen auch, ja, verschiedene Arbeitskulturen, auch ja, soziologisch betrachtet, die verschiedenen Alterskulturen zusammenzubringen?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also, wenn Sie mich persönlich fragen, hätte ich gesagt, dass wir, also der Klebstoff, der so ein Unternehmen zusammenhält, der darf irgendwie auch in der Digitalisierung nicht verloren gehen. Wenn ich also alles in digitalisierte Workflows gieße, wenn ich nur noch digital kommuniziere mit Teams, Zooms oder anderen Kollaborationstools, dann geht irgendwie die Bindung zum Unternehmen und zu den Kollegen verloren. Und dann habe ich keine Kultur. Und dann kann ich diese auch nicht richtig leben, selbst wenn ich die auf den Zettel geschrieben habe. Und dann bin ich der Meinung, dann werde ich als Arbeitgeber beliebig und dann werde ich austauschbar. Und dann wird jeder, der per WhatsApp eine Bewerbung verschickt, auch beim neuen Arbeitgeber anfangen. Dann habe ich nichts, womit ich den Kollegen hier halten kann. Das ist, glaube ich, ein Thema, was man bei der Digitalisierung mit beachten und berücksichtigen muss. Und wo Sie gerade kulturelle Aspekte ansprechen. Ich glaube, so eine Unternehmenskultur, das kann man ja nicht diktieren. Ich kann ja nicht 50 Buzzwords auf die Homepage setzen oder mir von irgendwelchen Agenturen tolle Bilder malen lassen. Deswegen habe ich ja noch keine Unternehmenskultur. So eine Unternehmenskultur fängt ja bei kleinen Dingen an. Grüßen im Treppenhaus, der Plausch am Kaffeeautomaten und naja, das darf man nicht vergessen. Und natürlich die ganzen Feste, die man zusammen feiert. Sei es irgendwie ein Sommerfest, ein Weihnachtsfest, Grillfeste. Das sind so der soziale Klebstoff oder die sozialen Aspekte, die das Miteinander dann auch, ich sag mal, freundlich macht. Und beim Unternehmen unserer Größenordnung weiß ich, dass nicht jeder jeden kennt. Aber ein wertschätzender Umgang ist wichtig. Auch eine Fehlerkultur, was beim digitalen Arbeiten miteinander, ne, wenn ich eine E-Mail schreibe, weiß ich nicht, wie hat der Gegenüber das gemeint. Da finde ich, Fehler passieren immer. die sind immer passiert und wichtig ist ja nur, wie man damit umgeht. Und in meinem bisherigen Berufsleben war es immer so, dass wir das immer irgendwie hingekriegt haben. Und ich finde, auch das stärkt dann die Zusammenarbeit. Das gibt Sicherheit, wenn man mal solche kritischen oder unangenehmen Situationen auch face-to-face miteinander durchsteht. Und ich kann da nur sagen, ich kann da eine Mandantin zitieren, die es mal zutreffend ausgedrückt hat. Die hat gesagt, weniger E-Mail, mehr sprechen. Zumindest im Unternehmen ist da was Wahres dran.
Ja, man sagt ja landläufig mal miteinander sprechen als übereinander sprechen. Wir
Das
sprechen ja
stimmt auch.
miteinander, da habe ich ein gutes Gefühl. Sagt es mal für unsere Kommunikation. Sie haben das auch wunderbar schon gar kulturell ausgeleuchtet. Mag nochmal so ein, ja, vielleicht ein schwieriges Thema reinbringen. Wenn ich im Moment höre, Digitalisierung nimmt uns die Arbeit ab, das wird alles einfacher, dann werden Sie ja auch gerufen von Ihren Mandanten. Sie sprachen gerade Mandanten an, weil Sie ja Experten auf Ihrem Gebiet sind. Also über ein spezifisches Know-how verfügen als Unternehmung, gleicherweise auch die Personen. Wie schaffen Sie es vor dem Hintergrund KI immer noch auch den einzelnen wichtigen Experten das Gefühl zu geben, ihr seid noch in Zukunft wichtig, also ihr seid bedeutsam für dieses Unternehmen?
Das ist eine gute Frage, weil man im Moment ja noch nicht absehen kann, wo geht KI hin? Also wenn man den ganzen Pressemitteilungen Glauben schenken darf, ne, dann wird ja, keine Ahnung, wie viel Prozent unseres Berufsstands demnächst nicht mehr da sein. Was ich persönlich allerdings nicht glaube. Ich glaube, es wird immer noch wichtig sein, dass man mit Menschen spricht, dass das Gegenüber einen versteht und dann seine Spezialexpertise da anbringt, wo man es braucht. Also wir machen es bei uns im Unternehmen so, wir kennen die einzelnen Fachbereiche, die kennen im Regelfall ihre Themen, die sich in naher Zukunft bewegen oder die Aufgaben, die in der Zukunft aus irgendwelchen Änderungen auf sie zukommen. Dann setzen wir uns zusammen, dann klären wir im Endeffekt, welche Mitarbeiter müssen wir für ausbilden. Und wenn sich dann Spezialthemen ergeben, die wir bisher noch nicht im Haus haben, ja, dann schauen wir, dass wir die Kollegen da fördern und weiterbringen, damit wir natürlich auch das als Unternehmern und als Treuhänder an unseren Mandanten anbieten können. Bestes Beispiel im Moment, ESG, auch ein großes neues Thema. Zum Teil sagt man, naja, das kann viel KI machen, wenn man es richtig eingesetzt hat. Da gibt es dann Tools von SAP HANA und Co. Das ist alles ganz schön und ganz gut, aber meistens sind die Gesetze dann doch nicht so scharf geschrieben, dass eine KI die eins zu eins versteht. Und oftmals gibt es ja Kollegen, die das interpretieren, die dann die richtigen Werte für die richtigen Kennzahlen finden müssen. Und da, glaube ich, brauchen sie immer noch Berater, auch wenn sie viele Dinge mit einer KI machen können. Das, glaube ich, wird sich niemals automatisieren und digitalisieren lassen. Also die Expertise des Kollegen und vielleicht auch das Fachwissen und das über den Tellerrand denken.
Also vielen Dank dann für den sehr persönlich auch gut hergeleiteten, für mich gut verständlichen ja, Ansatz zu sagen, da gucken wir hin. Ich würde gerne mit Ihnen, weil man das gut gerade kann im Gespräch, nochmal auf ein zweites Spannungsfeld gucken. Wenn wir ja über Technik sprechen, gerade IT-Technologie, dann ist ja ein ganz unwiederbringlicher Notwendigkeit, Standards zu setzen. Also das ist ja auch die Branche kräftig dabei, wenn man nochmal Data Project so als ein Tool nehmen will, Standardisierung, Standards etablieren. Auf der anderen Seite, wir gucken ja auch auf den Arbeitsmarkt, auf die Menschen in Ihrer Kanzlei. Ja, ist der eine Punkt Standards und Vereinheitlichung, auf der anderen Seite ein immer stärkerer Wunsch nach ja, individuelle Handhabung von Regelungen, nach ja, Freiheit und Selbstbestimmung. Wie stellt sich dieses Spannungsfeld denn für Sie dar, Herr Witte?
Also da muss ich sagen, Standards gab es bei uns im Berufsfeld und im Berufsumfeld ja schon immer. Also irgendwie jede Vorgehensweise und jeder Prozess ist bei uns ja reguliert, sei es irgendwie in Gesetze, Richtlinien, Formulare oder Prüfungsstandards. Das ist ja nichts Neues für uns als vielleicht in anderen Berufsständen. Ich sehe da also keine wesentliche Änderung, sondern eigentlich ja nur eine Ausweitung von Standards auf den bisher organisatorischen Prozesse. So ist es jedenfalls bei uns. Ja, bisher ist man in Anführungsstrichen mit einem Zettel in der Hand zur Personalabteilung gegangen, hat seinen Urlaubsantrag eingereicht. Jetzt macht man es halt digital. Den Wunsch nach Selbstbestimmung und Freiheit, den nehme ich natürlich auch wahr. Der ist spürbar, der kommt. In einem regulierten Berufsumfeld bei uns ist es zumindest auf der Leistungsseite, glaube ich, nur bedingt realisierbar. Also klar kann ich das Umfeld so gestalten. Ich kann hybrides Arbeiten erlauben, Homeoffice erlauben, bestimmte andere Dinge erlauben, nur ich glaube, auf der Leistungsseite, da gibt der Gesetzgeber die Spielregeln vor, Da ist wenig Platz für Freiheit und für Selbstbestimmung. So leid mir das leider tut. Ich glaube, das macht den Beruf ein bisschen unattraktiv. Deswegen muss man andere Dinge bieten, die ihn dann wieder attraktiv machen.
Ein Punkt, den Sie ja bieten könnten, wäre ja zu sagen, bei den ganzen Veränderungen, die wir jetzt in unserem ja, schönen Gespräch schon hatten, ist immer die Frage, wie stark ist da auch der einzelne Mitarbeiter oder die Mitarbeiter insgesamt eingebunden, um eben auch ja, deren Anliegen oder deren auch Expertise beziehungsweise auch ja, Verbesserungsvorschläge aktiv Einklang finden zu lassen. Deswegen die Frage, wie handhaben Sie das? Sind da Ihre Mitarbeiter aktiv bei den Veränderungen mit dabei oder sind Sie nur der Empfänger, zugespitzt von mir so formuliert, der Empfänger der Veränderung?
Also wir binden die Mitarbeiter schon in die Projekte ein. Also wir haben einen Bereich, der nennt sich Projekte und Prozesse. Da sind Kollegen aus IT und Kollegen, die sich Gedanken darüber machen, wie kann man bestimmte Dinge prozessual abbinden. Und die machen zusammen mit den Fachmitarbeitern einen Arbeitskreis und eine Projektgruppe auf, weil die Mitarbeiter, die fachlich in dem Geschäftsbereich tätig sind, am besten kennen, welcher Prozess funktioniert, wo macht es Sinn, irgendwie was zu ändern. Und im Endeffekt macht es ja keinen Sinn, wenn ich einen Prozess diktiere, der weit fern der Realität ist. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir in der Vergangenheit damit auch negative Erfahrungen gemacht haben, gerade wenn so ein Kreis der Beteiligten zu groß wird, ja, und die sich dann in Kleinigkeiten verlieren. Das nimmt dann Geschwindigkeit raus. Und manchmal kommt der Prozess dann ganz zum Erliegen. Da sind wir im Moment in der Lernkurve und ich glaube, da sind wir langsam wieder auf einem guten Weg. Wir halten die Arbeitsgruppen klein, wir binden die Mitarbeiter ein, wo wir glauben, dass sie ein großes fachliches Know-how haben und uns dann auch in den Prozessen weiterbringen können. Also wir versuchen schon, die Kollegen einzubinden, damit wir da nicht in Anführungsstrichen Prozesse modulieren und Digitalisierung voranschreiten, die nachher im eigentlichen Doing total wertlos sind.
Da kann ich nur Danke sagen für die direkten Worte und auch den, ja, durchaus selbstkritischen Blick nochmal ins eigene Unternehmen. Und Sie haben gerade von dem schönen Stichwort Lernkurve gesprochen. Lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Sie haben das auch in Ihren Ausführungen deutlich gemacht. KI steht ja eher noch am Anfang. Ich würde jetzt mal Bernhard Witte ganz persönlich fragen, was sind denn so Ihre Überlegungen, was KI uns noch bescheren wird? Wo gibt es da noch Optionen für die Zukunft? Sie hören eine Reihe von Berufskollegen zu, dass Sie mal hören, ja, wohin könnte die Reise denn gehen? Natürlich Ihr persönlicher Blickwinkel, Herr Witte.
Also, ich bin da persönlich ein bisschen zwiegespalten. Zum einen sehe ich viele Möglichkeiten, wo KI uns helfen kann, wo es das Leben einfacher macht. Zum Beispiel das Lernen von Inhalten, das wird nicht mehr so ein hohes Gewicht haben, weil ich jederzeit an jedem Ort auf Wissen zugreifen kann und meine Fragen loswerden kann. Auch Auswertungen werden, glaube ich, einfacher sein als bisher. Ich glaube aber auch, dass dadurch ein Teil der Kreativität verloren geht und natürlich das Wissen, wie man so ein Projekt startet, wie man herangeht, wie man sich selber der Materie nähert und eine Lösung entwickelt, das wird, glaube ich, auch verloren gehen, ein Teil, weil es halt einfach ist, ChatGPT eine Frage zu stellen und eine Antwort zu bekommen. Ich glaube, unsere Prüfer, ne, aus der Prüferbrille immer diese kritische Grundhaltung. Ich weiß nicht, ob die dann noch so stark ausgeprägt ist, wie sie jetzt ausgeprägt ist, weil man halt immer nur das wahrnimmt, was die KI einem gibt. Ich muss aber auch sagen, ich habe in meinem Berufsleben schon viele Dinge gelesen, gehört und gesehen. Und da wurde immer prognostiziert, jetzt wird alles ganz anders und jetzt wird es ganz einfach und Berater braucht man nicht mehr. Und ich habe bisher immer nur festgestellt, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Welt wurde immer komplexer und man brauchte immer mehr Berater mit immer mehr Spezialexpertise. Und die Fragen, die wir uns dann im Unternehmen gestellt haben, wie sieht denn die Zukunft aus? Wollen wir nur in KI investieren oder wollen wir in Menschen und in Beraterpersönlichkeiten investieren? Und ich persönlich und meine Mitgesellschaften und Kollegen sind der Meinung, dass Beraterpersönlichkeiten wichtiger sind. Massentaugliche KI-Tools, die kann ich irgendwann so kaufen, wenn, da muss ich nicht First Mover sein. Ja, irgendwann haben die großen Anbieter das so weit runterskaliert, dass man das relativ einfach kaufen kann und benutzen kann. Ich glaube allerdings, wenn ich dann keine Berater und keine Leute mehr im Haus habe, dann nützt mir die schöne KI nicht, weil da bin ich auch vom Mandanten austauschbar. Also ich glaube, im Moment ist da viel Bewegung, es wird viel prognostiziert und ich bin echt mal gespannt, wie viel denn wirklich in 10 Jahren übrig bleibt von dem, was man jetzt prognostiziert hat.
Dann haben wir ja eine Wiedervorlage, Herr Bitte. Wir hören uns
Ja.
in 10 Jahre wieder. Dann hören wir nochmal den Podcast rein und schauen mal, was sich bis dorthin entwickelt hat. Aber für hier und heute darf ich ganz herzlich Dankeschön sagen für sehr klare Worte, sehr direkte Worte und sehr persönliche Worte. Vielen Dank, Herr Bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Luft.